Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zum Kapitalcafé, Folge 44. Wir haben unsere Rohstoffserie abgeschlossen und wir starten natürlich dann direkt was Neues. Jetzt gucken wir heute erstmal auf Dividendenaktien. Thema alles außer Coca-Cola, weil Coca-Cola ist ja immer so das Typische, was man gesagt bekommt bei Dividendenaktien. Dividendenaristokrat. Und vollgepackte Folge. Wir haben auch noch Flo, der frisch aus Frankfurt, meiner Heimat, kommt. Und dort beim Börsentag war. Flo, erzähl doch mal ein bisschen. Wie war es? Was hast du erlebt? Wen hast du getroffen?
War meine Premiere beim Börsentag und es war eine richtig coole Veranstaltung, muss ich sagen. Es war ja zum ersten Mal auch anscheinend im Kongresszentrum in Frankfurt über 3 Etagen. Alle Säle komplett voll, viele Aussteller. Zum ersten Mal gab es auch ein Frauenfinanzforum, das fand ich ganz spannend. Also man hat auch viele Anlegerinnen gesehen, wobei man schon sagen muss, es ist überwiegend schon noch sehr, sehr männlich geprägt, aber alterstechnisch auch alles dabei. Es waren natürlich so die alten, bekannten Gesichter dabei, die ihr auch schon oft getroffen habt, von McNauf über viele, die man sozusagen auch aus dem Fernsehen auch kennt, aus der Berichterstattung von Börse, aber auch unsere Kontakte, die wir im Kapitalcafé auch schon hatten. Thorsten Tiet von Aktienfinder war da und worüber ich mich besonders gefreut habe, ich habe endlich Susan Levermann live getroffen. Sie war ja auch schon bei uns in der Podcast-Folge und hat auf dem Panel nochmal ihre Levermann-Strategie vorgestellt. Das war ein ganz spannendes Panel, da ging es um deutsche Aktien, ging zum Beispiel um solche Aktien wie Eventim oder auch BMW, also vollgepackter Tag. Ich glaube, ich habe wieder ein paar ganz spannende Gäste für uns akquiriert, da können wir uns alle drauf freuen für die nächsten Wochen. Also lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ich bin überrascht, wie viel noch gedruckt wird. Also ich habe wirklich einen ganzen Beutel mit Flyern, Zeitschriften und sonstigen Lektüren für die Zugfahrt gehabt, aber ist auf jeden Fall super spannend und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Ausgaben, wenn wir dann hoffentlich auch ein bisschen stärker gemeinsam vertreten sind.
Ja, das Druckwerk ist ja, da ist ja der Ben großer Freund, der hat ja auch, als wir beim ersten Mal da in Berlin waren, hat er alles in doppelter Ausführung, weil ich ja eher weniger der Druckfreund bin, mitgenommen. Letztes Mal haben wir auch, waren wir am Stand vom Business Punk, da gehen jetzt, falls das jemand hört, die Grüße raus, der gute Herr wollte eigentlich auch zu uns kommen und ghostet uns. Frechheit, was erlaube Business Punk. Egal. Jetzt machen wir mal weiter. Wir haben schon auch uns vorgenommen, nochmal in unser Portfolio einen Blick zu werfen. Das machen wir jetzt direkt, weil wir haben ja letzte Woche eine Folge aufgenommen mit Simon von Top Secret Stocks aus X. Der hat ja auch nochmal zu Hims & Hers Bezug genommen und da haben wir uns auch überlegt, dass wir da vielleicht mal eine ganze Folge drüber machen. Hims & Hers. Flo, erzähl doch mal kurz in 3 Sätzen, was die eigentlich machen und warum du da diese Aktie gewählt hast für unser Portfolio.
Genau, wir hatten ja die letzten Folgen schon mal drüber gesprochen, dass ich Hims & Hers im Depot habe, eine Aktie, die im letzten Jahr super nach oben gegangen ist und jetzt in den letzten Wochen aber wirklich eine ziemliche Talfahrt hingelegt hat. Das ist eine Aktie, die auch Simon im Depot hatte. Und er hat dann auch nochmal ein bisschen darauf hingewiesen, was so vielleicht die Punkte sein können und dass er trotzdem noch langfristig daran glaubt. Was machen die? Die machen Telemedizin und sind aber auch im Pharmabereich tätig, gerade vor allem in den USA und da eigentlich bisher sehr stark aufgestellt, haben jetzt aber mit der FDA Probleme bekommen und von Novo Nordisk, da geht es um Patente. Der Transparenz halber müssen wir sagen, die Zahlen von Hims & Hers, auf die alle jetzt besonders schauen, die kommen am 23. raus und wir haben die Folge, die ihr jetzt hört, schon davor mit aufgenommen. Aber was ich aus dem Gespräch mit Simon mitgenommen habe, ist, ja, dass man solche Zeiten auch mal durchstehen muss. Also er glaubt auch weiter an dieses Unternehmen und mir hat es wieder eher ein bisschen bestärkt zu sagen, okay, ich bleib da drin, lass den Sparplan weiterlaufen, weil die sitzen zum Beispiel auf 1 Milliarde Cash. Also das ist sozusagen fundamental alles schon okay, aber es ist halt momentan aktuell echt in einer schwierigen Krise, eben auch juristische Auseinandersetzungen und von dem her glaube ich, dass so die Tendenz jetzt nicht gleich wieder nach oben gehen wird, aber ich würde auch weiterhin, weil wir beim letzten Mal drüber gesprochen haben, bleibe ich drin oder switche ich würde den Sparplan weiter erstmal auf Hims & Hers lassen.
Ja, die FDA, für alle, die jetzt das nicht so, die da nicht so firm sind, FDA ist ja in den USA sozusagen die Zulassungsstelle für Medizinprodukte, die sowas prüfen, gehören bestimmt zur Gesundheitsbehörde, nehme ich mal an. Ich bin ja auch ein großer Freund von Sprache. Ich mag das ja immer, wenn man sprachlich sich schön ausdrücken kann. Wie du, Flo, ziemliche Talfahrt hingelegt, ist auf jeden Fall ein schöner Begriff für ganze 48% ist das Ganze abgestürzt in unserem Portfolio, seitdem wir gestartet sind. Und wir sind am 1.1. gestartet, also eine ziemliche Talfahrt.
Stabil.
Ja, stabil auf jeden Fall. Aber wir haben natürlich auch ein paar Gewinner. Wir sind trotz und mit Hims & Hers sind wir jetzt 10% im Minus. Das heißt aber auch, dass wir auch ein paar Gewinner dabei haben. Das ist vor allem von Ben, Occidental Petroleum, hat Ben ja gewählt, weil das Dividenden Aristokrat auch, ja? Oder?
Noch nicht, aber auf gutem Weg.
Guten Weg. Da sind wir mit satten 20% im Plus. Dann kommen wir bei Nokia auch fast mit 20% im Plus. Dann kommt die Strabag mit 13% im Plus. Und dann kommen halt die Mühlsteine um unser Genick. Xiaomi, das war eine Aktie von mir mit 8% im Minus, obwohl ich noch stark an die glaube und eigentlich sehr, sehr happy bin, dass die gerade noch ein bisschen im Minus sind. Und Hims & Hers, ne, müssen wir nicht drüber reden, 80 € Minus. Das tut weh, aber wir werden uns da nochmal dediziert mit auseinandersetzen.
Absolut. Und das erste Bier geht dann beim nächsten Börsenstammtisch auf mich.
Das Bier? Also bei 48% im Minus, also da zahlt es denn jetzt Tisch, mein Lieber.
Gut, wir werden da, glaube ich, ein bisschen größer beim nächsten Börsenstammtisch.
Genau. Also, insofern haben wir das erledigt. Wir müssten auch nochmal gucken, dass wir irgendwie eine Möglichkeit auch bieten. Wir haben ja darüber gesprochen, im Wikifolio, da hatten wir ja auch einen Gast. Da kann man ja sein Portfolio darstellen, dass wir auch mal so ein Kapitalcafé-Portfolio, was wir wirklich alles empfehlen und nicht nur so ein bisschen aus der Hüfte geschossen, jeder sucht sich eine Aktie aus, sondern so das, was wir eigentlich mal als Strategie sehen würden, vielleicht auch gesamt. Ben überlegt ja auch, seine Dividendenstrategie da abzubilden, so dass wir halt mal gucken, dass wir das auch öffentlich machen, wenn es euch wirklich interessiert. Und bisher hören das Leute eigentlich immer ganz gerne, wenn sie sehen, was würden wir dann machen und vor allem, was würden wir machen mit einem geringen Investment, weil nicht jeder hat jetzt irgendwie Geld auf der hohen Kante liegen oder nicht jeder möchte seine Ersparnisse sofort in ein Aktienportfolio stecken. Ja, jetzt wo wir es gesagt haben, Ben, du hast uns 3 Dividendenaktien mitgebracht, alles außer Coca-Cola. Und erzähl doch mal ein bisschen so, was sind denn für dich so Dividendenaktien, denen du vertraust und warum?
Genau, also alles außer Coca-Cola. Warum haben wir uns gegen Coca-Cola und McDonald's entschieden? Ist einfach, weil Warren Buffett mit seinen beiden Aktien, die er da schon Dividenden in Milliardenhöhe bekommt, das ist in allen Zeitungen hoch und runter. Darüber wollen wir jetzt nicht weiter reden. Aber ich habe mir trotzdem überlegt, 3 meiner Grundsteine in meinem Dividendenportfolio, die regelmäßig ausschütten, die auch seit über mehreren Jahren ausschütten, also für Leute, die risikoavers sind, die sagen, hey, ich möchte lieber jemanden haben, die sich schon etabliert haben und auch immer das tun, was man erwartet. Und eine Geschichte, ich habe mir 3 ausgesucht, die jeweils quartalweise ausschütten, also wenn jemand die sich in sein Portfolio packen möchte, wenn er die 3 nimmt, kriegt er jeden Monat eine Dividendenausschüttung raus. An erster Stelle, man hat schon öfter von dem Unternehmen, denke ich, gehört oder zumindest von ihrer größten Marke, ist Altria, die der Vermarkter und Produzent von Marlboro ist. Und gleichzeitig, viele denken immer bei Altria, da gibt es ja auch noch Philip Morris, aber 80% von Philip Morris gehört Altria. Das wissen die meisten Menschen gar nicht da draußen. Was machen die klassisch? Klassisch das Zigarettengeschäft. Und dann denkt man immer so, aber ja, die Zahlen von den Rauchern geht ja eben zurück. Ja, das weiß auch ein Altria. Sie sind aber auch in den neuen Bereichen wie Vapen, Kautabak. Und der Kautabak im Konsum in Amerika wächst gerade von Jahr über 300%. Also sie suchen sich auch neue Geschäftsfelder drin. Aber natürlich ist immer das Grundprodukt dort der Tabak mit drin. Warum ist Altria als Dividendenaktie so attraktiv? Erstmal, es ist einer der berühmten Dividendenaristokraten, also sprich Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren jedes Jahr die Dividende gehalten haben oder sogar erhöht haben. Und dass Altria sogar mit über 50 Jahren schon mehr als nur ein Aristokrat ist, ist ja schon so eine Art König damit drin. Gleichzeitig gibt es eine goldene Regel bei Altria. 80% des Gewinns wird an die Aktionäre ausgeschüttet und 20% an Rücklagen gemacht für schlechte Zeiten. Denn man muss auch sagen, dadurch, dass sie sehr stark vom Tabak abhängig sind, sind sie auch sehr stark von natürlich der Natur abhängig. Es gibt auch mal Jahre, in denen es eine schlechte Tabakernte gibt oder wo irgendwelche anderen Naturkatastrophen stattgefunden haben, wo natürlich dann die Produktionszahlen runtergegangen sind und die Produktionskosten gestiegen sind. Nichtsdestotrotz, das Unternehmen, wie gesagt, seit 50 Jahren hat ihre Dividende immer gesteigert. Momentan liegt die so bei 6,8% bei quartalsweise Ausschüttung und ist auch in meinem Portfolio ein gesunder Stein damit drin und schüttet jedes Quartal dort eben aus. Als zweite Aktie habe ich Old Republic International. Old Republic International, ich glaube, kein Mensch kennt es von uns jetzt hier aus der Runde heraus. Ich kann es auch nicht heraus, weil es war in meinem Portfolio drin, ohne dass ich mir dessen Businessmodell genau angeguckt hatte, wie so bei manchen Dividendenaktien. Sie schütten auch quartalsweise aus, sind sie momentan bei 8,9%, sind auch ein Dividendenaristokrat, zwar nicht seit 50 Jahren, sondern seit 30 Jahren, aber trotzdem solide. Was macht denn Old Republic International? Old Republic International ist ein Versicherer, der sich auf Immobilien spezialisiert hat. Und hier kommt es dazu, dass Old Republic das komplette Versicherungsgeschäft, zum Beispiel die Allianz-Gruppe, nach dem 11. September komplett übernommen hat. Also mehr oder minder 97% aller öffentlichen Gebäude, die von Staatsunternehmen, Federal Government Organisation versichert sind in den USA, steht Old Republic International hinter. Deshalb ist es ein sehr, sehr solides Brett, was sie dort eben drin haben. Sie haben also mit der amerikanischen Regierung wirklich einen sehr starken langfristigen Vertrag, die ganzen Gebäude für ihre Departments dort zu versichern. Und das generiert natürlich auf den nächsten 25 Jahren stabilen Cashflow. Und das sieht man auch in der Dividende, wie gesagt, von 8,9% und seit über 30 Jahren. Und die sind im Hintergrund wirklich, die diese Gebäude versichern. Natürlich gibt es gewisse Risiken. Ja, also 9/11 hat der Allianz-Gruppe damals fast das Genick gebrochen. Wenn irgendwelche großen Feuer oder Naturkatastrophen in den USA passieren und da sind Staatsgebäude da involviert, dann muss die Old Republic International dann dafür zahlen. Die sind da der Versicherer mit drin. Aber bei allen neuen großen Bauten, auch Stadien, auch in Las Vegas, Casinos, ist es sehr more likely, dass dort Old Republic International der Gebäudeversicherer da mit drin ist. Klassisches Geschäft, nicht dieses klassische Haftversicherung oder Lebensversicherungsgeschäft, sondern wirklich Gebäudeversicherung auf lange Sicht, auf mindestens 35 Jahre Verträge. Und der Hauptkunde von Old Republic ist halt der amerikanische Staat. Und an dritter Stelle, wer von euch kennt Sonoco? Keiner. Sonoco ist der weltgrößte Verpackungsproduzent für Lebensmittel. Also sei es Äpfel, sei es das Tetrapack, Milchtüte, sei es Industrieprodukte, sehr groß vertreten dort ist Sonoco. Sie sind der zweitgrößte Lebensmittelverpackungsproduzent der Welt, sehr, sehr stark im B2B-Geschäft, besonders sehr, sehr stark in Europa und in Südamerika. Also alle Verpackungen, die in Supermärkten oder alle Verpackungen, die in Supermärkten in Südamerika und besonders auch in Europa drin sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sonoco da im Hintergrund die Verpackung hergestellt hat. Sie sind aber nicht primär der Produzent der Verpackungen. Also wenn man irgendwie so eine Apfelverpackung sieht, sie haben die Patente da drauf. Das ist wieder ein sehr, sehr entspannendes Geschäft. Es gibt wirklich für Verpackungsmaterialien und deren Struktur und Form und Produktion gibt es wirklich internationale Patente. Und da sind sie an erster Stelle. In der Produktion von den Sachen sind sie an zweiter Stelle. Und das schon seit über 36 Jahren sind sie in den Patenten der Platzhirsch. Diese gehören auch zu den Dividendenaristokraten seit diesem Jahr dazu. Sie haben also es geschafft, seit 25 Jahren ihre Dividende, die momentan bei 4,8% bei quartalsweise Ausschüttungen drin ist, zu steigern und auch zu halten. Und hier kommt jetzt das ganz doll Interessante. Sie sind Weltmarktführer in recycelbarer Pappe. Sie sind der größte Einkäufer von recyceltem Papier und verwenden es schon zu 99,8% in ihrer Produktion. Und sind damit für die Zukunft schon sehr stark aufgestellt. denn sie haben hier keinen wirklich großen Margendruck, weil in der Produktion und dem, was dann verkauft wird, dadurch, dass sie sehr günstig einkaufen, haben sie wirklich eine sehr, sehr stabile operative Marge, darunter, dass ihre Produktionskosten die geringsten in den Top 3 der Produktion hier drin ist. Deshalb ist auch in längerer fristiger Sicht gesehen auf die nächsten 30 Jahre zu sehen, dass dieses Unternehmen neben den Patenten, die sie hat, aber auch in der Produktion auch in diesem Bereich sehr stabil unterwegs ist. Es ist aber im Gegensatz dazu, und das ist dann mein letzter Satz, wenn man das mal jetzt zusammenfasst, wenn man Altria, Old Republic und Sunoco sieht, Sunoco ist wirklich, wenn der Konsum wächst und es neue Unternehmen gibt, die auch wirklich Verpackungsmaterialien braucht, dann werden sie auch kontinuierlich mitwachsen. Aber sie werden nicht über 300% hier wachsen, sondern sie werden jedes Jahr irgendwie 2-3% wachsen, aber gleichzeitig dabei ihre Dividende ausschütten. Außerdem sehr interessant, wenn es draußen mal wieder unruhig geworden ist, war Sunoco stabil, weil der Konsum der Menschen erstmal hochgeht. Also man bunkert sich auch bestimmte Sachen und dafür verbraucht man Verpackungen. Im Gegensatz zu Old Republic, die jedes Jahr zyklisch, wenn neue Konjunkturpakete in den USA geschnürt werden und viel gebaut wird, steigt auch automatisch die Versicherungsaktie. In den anderen Zeiten, wo es eher runtergeht, ist es eher so ein Seitwärtstrend. Also in den USA, besonders in der Biden-Regierung, als diese ganzen Konjunkturpakete geschnürt worden sind, ist die Aktie auch gut gestiegen. Jetzt momentan stagniert sie ein wenig drin, aber sie können die Dividende stabil halten. Von den dreien ist dann Altria, obwohl es so eine Cashflow-Maschine ist und in Tabakkonsum mit drin ist, ein kleines Fragezeichen oder dieses volatilste der drei Aktien mit drin, weil es gibt auch viele Länder, die natürlich neue Regularien ab und zu rausbringen. Weniger Tabak, weniger prozentualen Anteil bei den Vape-Sachen, was natürlich dazu führen kann, dass auch mal dort die Aktie ein wenig runtergeht. Aber wie gesagt, sie haben seit über 50 Jahren die Dividende zu halten. Deswegen sind diese drei Aktien auch in meinem persönlichen Portfolio drei solide Pillars, die jedes Quartal ausschütten. Wer alle drei dort mit drin hat, hat jeden Monat mindestens einen, der ausschüttet. Und bei alle sind so um die 5%, also mehr als was man irgendwie auf Tagesgeldkonto bekommen würde oder als die Inflation momentan wegfressen würde.
Ja, ja, super. Ich finde gerade dieses Verpackungsding, auch da die Patente finde ich halt, da habe ich letztens noch drüber nachgedacht, finde ich ein mega spannendes Thema, weil Verpackung fällt dir eigentlich nur auf, wenn es schlecht gemacht ist.
Da gibt's in ihrer Produktpräsentation, kennt ihr diese Pink Lady Äpfel, die wo was so wie so eine Wabenstruktur ist, wo du die einzelnen Äpfel immer so von der Seite siehst, das ist von denen, das ist so ihr Lighthouse-Projekt so.
Ich fand vor allem gut, Ben, auch die Einordnung nochmal von den drei Aktien, wie du dazu stehst. Aber meine Frage wäre noch an dich als Dividenden-Fan. Schaust du denn nur auf die Dividende oder schaust du dir auch den Aktienkurs zum Beispiel an? Weil bei Sunoco ist jetzt der Kurs im letzten Jahr um 8,7% sogar gestiegen. Also auch der Kurs geht nach oben. Oder sagst du denn wirklich nur, ist nur die Dividendenrendite und die Dividendenhöhe entscheidend?
Also ich habe so gewisse Regeln, wer in mein Portfolio reinkommt, und da sind einmal die Dividendenausraten drin, also die es seit 25 Jahren geschafft haben, die müssen aber mindestens 3% ausschütten, sonst bist du nicht dabei. Und bei denen, die da drunter sind, ist es so, wenn du mehr als 5% hast, aber es seit 10 Jahren geschafft hast, also mindestens eine Krise irgendwie mal geschafft hast, dann bist du auch dabei. Und da interessiert mich der Kurswert nur fürs Nachkaufen. Wenn die jetzt wirklich um 8-9% gestiegen sind, bleiben sie nur im Sparplan drinne. Wenn sie mal um 10% gefallen sind und ich habe gerade freies Kapital, dann kaufe ich die nach, weil die Dividende wurde nicht gekürzt oder dergleichen.
Aber du schaust schon noch auf Kriterien, wie beispielsweise jetzt bei dem ersten, was du genannt hast, wenn da jetzt neue Regularien gibt und dann irgendwie der Tabak irgendwie verboten wird, dann hat es ja Auswirkungen aufs Geschäftsmodell und das ist dann schon mit relevant.
Es ist relevant, aber nicht für meine Strategie. Solange sie es weiterhin schaffen, die Dividende zu steigern und noch ein weiteres Jahr raufzupacken, ist es dann irrelevant, weil es dann in dem Sinne über den Sparplan sich dann wieder einpegelt über die Jahre.
Ja, das ist auch wichtig. Das hatten wir letztes Mal oder vorletztes Mal angeschnitten, dass ihr auch, wenn ihr auf diese Dividendenstrategie geht, dass ihr euch genau anguckt, so dass ihr da nicht irgendwie reinfällt auf irgendwelche CEO-Tricks, ne, dass ihr schaut, okay, wie stabil wurde die Dividende ausgezahlt und nicht, dass da irgendein CEO mal entschieden hat, wir zahlen jetzt mal dieses Jahr 12%, damit wir im Durchschnitt auf 5% kommen. Das war ja der Fall bei Bayer war das, glaube ich, konkret, wo wir drüber gesprochen haben. Die jetzt inzwischen, weil die ja auch gemerkt haben, ach, mit dem Glyphosat, das war jetzt nicht so klug. Wie hieß die Firma, die sie gekauft haben?
Monsanto.
Monsanto hießen die, genau. Die haben sie übernommen. Und dann haben sie ja einen Prozess nach dem anderen am Hals. Ich glaube, da sieht es inzwischen ein bisschen besser aus. Aber die haben dann ja auch ihre Dividende vom durchschnittlich, glaube ich, 5% auf 0,2% gesenkt. Deshalb genau mal reingucken.
Ich muss auch sagen, beim ersten Jahr, nachdem ich meine Dividendenstrategie gemacht habe, bin ich, glaube bei einem Drittel meiner auf diese Dividendenfalle reingefallen. Also wirklich einmal hochgepunst und passt auch auf bei euren Neobrokers. Da wird meistens die Durchschnittsdividende immer nur angezeigt, nicht wie viel in den Jahren gesteigert oder gefallen irgendwie ist. Und wenn ihr dann seht, ah, durchschnittlich war bei 8%, ach gar cool, ich gehe rein. Ja, dann hast du 0,3% da und in einem Jahr 130%. Also Unternehmen, die 130% Dividende auszahlen, kann ich schon mal sagen, da stimmt was nicht. Ja, also da passt auf. Bin aber auch schon selber drauf reingefallen.
Gut, also auch bei Dividendenaktien immer ordentlich hinschauen und schauen, ob sie zu der eigenen Anlagestrategie passt und ob es ins Depot hineingehört. Super, Ben, vielen Dank. Mit was machen wir nächste Woche weiter, Jungs?
Ja, also ich würde sagen, dass wir das mit den Dividenden vielleicht nochmal, da gibt es ja genug Kandidaten, wo man mal reingucken kann, was immer wieder läuft. Wir haben ja auch jetzt Altria, könnte man ja auch diskutieren, warum nimmt man Altria und nicht British American Tobacco, die wir vorher in unserem Portfolio hatten, die ja gerade bei dem Vapen irgendwie da eher vorne dabei sind. Wir haben uns entschieden, dass wir hatten ja letztes Jahr diese Serie, wo wir pro Folge einen von den Magnificent Seven mal vorgestellt haben, was bei denen so läuft und wie wir die so in der Zukunft aufgestellt sehen. Und das ist jetzt tatsächlich noch nicht so lange her. Ich glaube, das war im September, Oktober, November in dem Bereich rum. Mhm. Aber da hat sich halt tatsächlich viel getan, weil natürlich durch die KI-Revolution da bewegt sich sehr viel. Damals war es noch so, dass viele gesagt haben, Google kann einpacken, weil ChatGPT da ist. Inzwischen sieht die Kiste wieder ganz anders aus. Die Microsoft-Aktie läuft nicht sonderlich gut. Inzwischen war auch das, was, das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, das habe ich ja zwischendurch mal gelesen, dass ich gesagt habe, hey, Apple darf man nicht abschreiben, weil die tatsächlich in der KI-Software wirklich richtig räudig unterwegs sind. Die haben ja inzwischen auch Gemini eingebunden in die iPhones. Aber deren Hardware ist tatsächlich sehr, sehr gut geeignet für KI. Und inzwischen poppt überall mehr auf, dass Leute sagen, hey, guckt mal, zu Hause habe ich irgendwie 5 Mac Minis aneinander geschaltet und ich kann halt Leistung abrufen, die sonst nur von irgendwelchen Serverfarmen mit Nvidia-Chips geleistet wird. Also von daher, da gibt's viel nochmal zu recappen und wir haben uns vorgenommen, da mal zu schauen, was ist denn jetzt eigentlich bei den Magnificent Seven für alle unwissenden Magnificent Seven. Mal gucken, wie wir es hinbekommen. Microsoft, Amazon, Google, Apple, Tesla, Nvidia und Meta, also Facebook. Das sind so die großen und die würden wir jetzt in den nächsten 3 Folgen, damit wir nicht mal 7 Folgen draus machen, nochmal reingucken, hey, was ist da passiert und wie sehen wir das jetzt inzwischen?
Genau, da machen wir weiter. Wir werden uns da vielleicht auch den einen oder anderen Gast wieder einladen, der zu den einzelnen Aktien auch uns mehr erzählen kann. Auf jeden Fall spannende Themen und folgt uns gerne auf den sozialen Kanälen, auf LinkedIn, auf Instagram und auf X. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder im Kapitalcafé.
Tschüss. Tschüss.